Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Die Woche 16 ist vorbei und die finale Woche, Woche 17 steht an. Es sind nur noch wenige Tage, dann wissen wir, wie die Playoff-Teilnehmer aussehen werden, wer mit dabei sein wird, wer welche Position noch einnehmen wird. Und deswegen müssen wir vorausgucken. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ich bespreche das Ganze nicht alleine, sondern Experten bei mir dabei. Das ist der Fabian Sommer. Hallo Fabian.
Hallo Sebastian.
Ja, Fabian, ich habe es angesprochen, Playoffs, sie sind wirklich jetzt sehr, sehr nah, noch eine Woche, dann geht's dann auch schon los, dann wissen wir, wer mit dabei ist und wenn wir uns das angucken, es ist wirklich sehr, sehr spannend, gerade auch wenn wir uns um die Position angucken, mit am spannendsten ist es wohl in der AFC North, wo jetzt momentan die Baltimore Ravens auf dem ersten Platz in ihrer Division sitzen, nach ihrem Sieg letzte Woche gegen die Chargers, doch etwas überraschend, sind sie jetzt in der Pole Position und haben jetzt mit dem Heimspiel gegen die Browns die Chance, ja, in die Playoffs zu kommen und damit auch den Division-Titel sich zu holen.
Genau, richtig. Äußerst spannend. Bevor die Saison angefangen hat, ich glaube, es war sogar hier bei uns im Podcast, war eine meiner starken Predictions war, dass die Ravens Favorit auf die Division sind und die Steelers es wahrscheinlich nicht schaffen werden. Dass das jetzt so kommt, habe ich nach Woche 10 überhaupt nicht mehr für möglich gehalten. Aber mit Lamar Jackson funktioniert die Offense einigermaßen. Es ist eigentlich nicht so gut, wie man so nach außen denkt, aber kombiniert mit der Defense funktioniert das ganze Konstrukt. Ja, und jetzt gegen ein hochmotiviertes Browns-Team zu Hause, während die Steelers wahrscheinlich gegen die Bengals leicht Spiel haben werden. Ich bin gespannt.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Das letzte Spiel ist Ausgang 12-9 für die Ravens. Diese Saison, das war nach Overtime, das war wirklich ein Spiel, was nicht schön anzugucken sehen war, das kann man so sagen. Trotzdem, ich denke, die Ravens jetzt mit Homefield Advantage, mit dem neuen Quarterback Lamar Jackson ist ja mit dabei und auch im direkten Duell mit Baker Mayfield, also die beiden Rookies, die bei dieses Jahr in der ersten Runde des Draft gezogen wird, das wird sicher auch sehr, sehr spannend zu sein. Und auch jeweils Rushing Leader sind zwei Rookies auch dort. Also da merkt man, da ist auch viel junges Talent mit dabei. Und da bin ich dann auch sehr, sehr gespannt drauf, welcher der Rookies oder welches Paar der Rookies dann am Ende ganz vorne die Nase haben wirst. Was bist du so gefühlt dabei? Ich habe so ein bisschen, ich gebe so ein bisschen einfach den Ravens den Vorteil mit Jackson und Esports, weil die gerade im Run sehr, sehr stark sind.
Ja, und das ist für mich auch der Schlüssel zum Sieg. Die Browns haben zwar eine sehr passable Pass-Defense, aber in Sachen Rush-Efficiency sind sie so unter den letzten 3-4 Teams der Liga mit die schwächste Run-Defense. Und das wird gegen die Ravens-Offense diese Woche meiner Meinung nach einfach überhaupt nicht reichen. Jetzt ein toller, ich glaube 5-2, seitdem Hugh Jackson weg ist, Browns. Super geiles Team, macht Spaß zuzugucken, werden nächstes Jahr auch definitiv großes Wörtchen um die Playoffs mitreden. Aber ich denke, diese Woche in Baltimore, das ist eine Nummer noch zu hoch und die Ravens werden es mit ihrer Defense, sie können mit Marlon Humphrey und Jimmy Smith und Brandon Carr Superman Coverage spielen gegen einen nicht allzu starken Browns Receiving Corps und dann mit dem Run Game vorne, das muss einfach diese Woche reichen. Ich denke schon, dass die Ravens sich ja schon ziemlich deutlich durchsetzen werden.
Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen und dann auch Jim Harbaugh, der gute Leistung gezeigt hat als Trainer, der auch dann so ein bisschen auch seine Position noch verstärken kann. Es gibt jetzt sogar das Gerücht, dass er sogar noch verlängern soll, dass er einfach verlängert werden soll. Und vor der Saison hatte ich ihn so ein bisschen als Kandidat, wenn die Ravens wirklich nicht gut sind, dass er vielleicht sogar entlassen werden könnte, beziehungsweise der Vertrag nicht verlängert wird. Aber jetzt sieht es momentan wirklich sehr, sehr gut für ihn aus. Wenn wir uns mal ein bisschen die Browns angucken, da ist ja momentan auch so eine oder so andere Fragezeichen, noch ein Joker, wer nicht ist, ist noch ein Fragezeichen, auch Denzel Ward. Wie siehst du sie allgemein? Ich denke, krass, wenn man gerade jetzt auch gesehen hat, dieser Wechsel des Coaching hat es, glaube ich, viel befreit. Sie wirken wirklich sehr, sehr gelöst in ihren Aktionen mittlerweile und das ist einfach ein anderes Browns-Team, was dort von der Mentalität auf dem Platz steht.
Ganz kurz mal eben, John Harbaugh, glaube ich, kurz vor Weihnachten sogar schon als ein Jahr verlängert. Also ich meine, ich habe ich irgendwie mitbekommen. Ich habe Weihnachten auch nicht ganz so aufs Handy geguckt. Browns, ja, wir haben ja, denke ich mal, alle gesehen, dass Hugh Jackson vermutlich der schlechteste Trainer ist, der zurzeit irgendwie in der NFL eine Anstellung hat. Ich habe es heute auch getweetet. Seit 2016 sind seine Teams haben den Rekord von 4-41-1. Also ich glaube, das sollte irgendwie fast schon gar nicht möglich sein. Also man denkt irgendwie, dass So ein Rekord kann kein Coach irgendwie über 3 Jahre mitnehmen. Und ja, als er weg war, ich habe eigentlich nicht viel von Greg Williams gehalten, aber Greg Williams scheint es irgendwie als Head Coach irgendwie einigermaßen hinzubekommen. Was ich halt auch geil finde an Greg, dass er ziemlich aggressive ist, obwohl er ein defensive-minded Coach ist. Sehr oft 4.1, 4.2, auch teilweise in der eigenen Hälfte wird ausgespielt. Einfach sagen, hier, wir wollen aggressive sein. Wir nehmen die bessere Wahrscheinlichkeit mit, hier zu converten. Die beiden Stars natürlich, einerseits Baker Mayfield, der eine absolut geniale Rookie-Saison spielt. Und wer so ein bisschen unter dem Radar fliegt, ist natürlich OC Freddy Kitchens. Ne? Total genial. Call super geile Plays, viele Plays, die aufeinander aufbauen. Im ersten Viertel macht er aus einem Play, macht er irgendwie einen Reverse-Run-Play. Im dritten kommt dann mit der gleichen Formation, mit dem gleichen Ansatz dann Play-Action-Passen tiefer. Super, macht super viel Spaß zuzuschauen. Mayfield hat eine wunderbare Pocket-Presence schon, zeigt seine Accuracy vom College. Das macht wirklich Bock zuzuschauen. Und wenn sie jetzt mit ihrem Cap-Space und ihren Picks, sag ich mal, noch punktuell gezielt sich verstärken, dann brauchen wir uns überhaupt nicht davor zu verstecken, irgendwie nächstes Jahr über einen Division-Sieg zu reden.
Ja, bin ich auch gespannt. Ich glaube, gerade auch so Receiving Corps mit Sicherheit etwas, was sie angehen können in der Offseason. Müssen sie mal gucken, was sie dort an guten Spielern dort finden können. Ich habe gerade mal nachgeschaut, mit Baltimore Ravens haben announced, dass er 2019 mit dabei sein wird, John Harbaugh, solange da läuft der Vertrag ja auch, und sie arbeiten dran, jetzt den Vertrag zu verlängern. Und das heißt, dort kann man natürlich dann entsprechend dann genau schauen, mal gucken, was denn in der Offseason dieses Thema macht. Kommen wir jetzt zum zweiten Spiel, wir hatten es schon kurz angesprochen, Steelers gegen Bengals. Für mich Steelers, du hast auch gesagt, klarer Favorit. Und sie müssten dieses Spiel auch einfach gewinnen gegen ein Bengals-Team, ja, was irgendwie so vor sich her dümpelt, jetzt so schon seit so ein paar Wochen. Und da bin ich auch ganz ehrlich, für mich ist das Team nichts Halbes, nichts Ganzes. Es ist halt so Durchschnitt, und das war es auch irgendwie.
Ja, genau. Viel Pech gehabt mit den ganzen Injuries. Vor der Saison hatte ich sie so ein bisschen mit als Wildcard-Kandidaten auf dem Schirm, weil einfach die O-Line wurde verbessert mit Cody Glenn zum Beispiel, mit Rookie-Center Billy Price. Dann hast du Tyler Eifert zurückbekommen, AJ Green, Tyler Boyd, John Ross war gesund. Die Offense war auf dem Papier, trotz Andy Dalton, ziemlich gut aufgestellt. Hat man auch in den ersten Spielen gesehen, haben sie öfter mal so mehr als 30 Punkte erzielt. Ja, dann verlierst du Tyler Eifert, dann geht Joe Mixon mal kaputt, dann geht Billy Price mal kaputt. AJ Green hat, glaube ich, auch 3-4 Spiele raus. Ja, dann obendrauf noch Andy Dalton. Die Defense hatte viele Injuries. Ja, und dann ist das ganze Konstrukt irgendwie zusammengebrochen. Und ja, die Defense war in absoluten Talfahrt, teilweise mit die schlechteste der ganzen Liga. Offense konnte nicht mehr abliefern. Und ja, dann, ich glaube, irgendwie 5-3 oder was sind sie, glaube ich, gestartet. Und jetzt stehen die Bengals bei 6-9. Irgendwie 1-6 aus den letzten 7 Spielen. War irgendwo abzusehen durch die ganzen Injuries, aber natürlich auch schade. Und ja, jetzt momentan mit Jeff Driscoll da in Pittsburgh irgendwie was zu reißen, das wäre dann doch vielleicht nochmal zu groß.
Genau, zumal man auch die letzten 6 Spiele gegen die Steelers verloren hat. Das wird für sie mit Sicherheit dann auch eine super Herausforderung, und ich sehe nicht, dass sie noch diesen Upset schaffen können. Für die Steelers ist es wirklich ein verdammt ein wichtiges Spiel. Sie haben gut mitgehalten, fand ich jetzt letztes Wochenende gegen die Saints, haben dort aber den einen oder anderen kleinen Fehler einfach zu viel gemacht, haben zu viele Turnovers aus insgesamt, wenn man das sich mal anguckt, mit 25 Turnovers, das ist schon eine ordentliche Anzahl, zumal man selbst eine 15 selbst kreieren kann, also da hat man minus 10 Turnover Differential, das ist ein Thema bei den Steelers, auch gerade so immer wieder diese kleinen Fehler, die sie sich erlauben, die ihnen einfach wehtun, weil wenn man sich das eigentlich so anguckt, durchgehend, finde ich, dass dieses Team alles erreichen kann, aber wahrscheinlich stehen sie am Ende selbst im Weg, um all das ganz Große zu erreichen.
Ja, wo du es gerade mit den Turnovers ansprichst, ich weiß nicht, wer es getweetet hat, aber die Steelers haben die meisten gedroppten Interceptions in der Defense. Ich weiß nicht, was für eine Zahl es war, lass es 15 gewesen sein, auf jeden Fall auf Platz 1, was gedroppte Interceptions angeht. Also wenn eine Offense eigentlich eine klare Interception schmeißt, gibt's da irgendeinen Defender, der den Ball fangen lässt. Das ist, das tut dem wahrscheinlich am Ende jetzt auch sehr weh, ne, weil da viele, viele Close Games, viele enge Spiele dabei waren. Und ja, was, wie du sagst, Turnovers, großes Manko in der Defense. Aber wenn man so viele Interceptions droppt, auch dann kein Wunder, dass die Zahl so niedrig ist.
Das stimmt auf jeden Fall. Das muss man so sagen. Trotzdem, sie sind noch drin, sie haben noch die Chance, müssen aber, wie gesagt, so ein bisschen hoffen, dass die Browns ihnen Unterstützung dort geben, dass sie diese Spiele machen können, weil sonst sind sie dann mit vielleicht 9, 6 und 1 ja, aus den Playoffs raus. Und da stellt sich natürlich dann auch die Frage, was machst du dann in der Offseason anders? Wo musst du rangehen? Ich habe es schon angesprochen, so gerade diese Kleinigkeiten, diese kleinen Fehler sind dort einfach ja unangebracht. Denkst du, dass man vielleicht so ein bisschen über so einen Cultural Change auch vielleicht nachdenken sollte bei den Steelers?
Coaching Change.
Nee, Cultural Change, also nicht Coach,
Ach
sondern
so,
Cultural.
sorry. Ja, schwierig zu sagen. Jetzt mal über Mike Tomlin wollten wir nicht reden, hatten wir gesagt. Ja, ich sag mal so, das Ding ist ja, die Offense ist ja auf dem Papier eigentlich stark. Ne? Die ist ready. Da musst du gar nicht, muss man auch gar nicht viel dran machen. Auch sogar ohne Le'Veon Bell ist auch immer ein cooles Thema gewesen diese Saison. Eigentlich, was die Zahlen angeht, noch eine bessere Offense als letzte Saison. Aber ja, die Secondary ist immer noch ein großes Problem. Seit Jahren können die Steelers zwar immer super tolle Wide Receiver draften, ne? Antonio Brown, Smith-Schuster, Martavis Bryant etc., Emmanuel Sanders damals. Aber in der Secondary hapert es halt. Egal, was sie da ziehen, da ist irgendwie so selten einer dabei, der langfristig mal irgendwas reißt. Jetzt Mike Hilton, Nickel Corner haben sie von der Straße aufgegabelt. Das ist im Prinzip der beste Secondary-Spieler. Das sagt halt einiges, ne? Von daher, ich finde, so die Front 7 ist gar nicht so schlecht, aber wenn sie wirklich nächstes Jahr wieder angreifen wollen, besonders in der stärker werdenden Division, dann müssen sie unbedingt sich mal irgendwie Playmaker in der Defense besorgen.
Genau, zumal man dann noch mit zwei starken Teams, mit zwei jungen Quarterbacks ja auch dann mit den Ravens und den Browns dann noch viel hat, was man da auch bedenken muss, was man bearbeiten muss. Da müssen man sowohl im Pass als auch im Run wirklich sehr aufmerksam sein. Und da ist dann für sie einiges an Arbeit mit dabei. Wir haben es angesprochen, wenn die Steelers gewinnen sollten, müssen sie hoffen, dass die Ravens das Spiel verlieren, sonst sind sie raus aus den Playoffs. Und bei den Ravens ist dann noch die Chance, da sollten sie verlieren, dass sie trotzdem die Playoffs schaffen könnten. Beziehungsweise es stimmt sogar gar nicht, wenn sie verlieren sollten, sind sie raus, weil das Spiel zwischen den Indianapolis Colts und den Tennessee Titans das andere Spiel ist. Und die haben beide auch 9 zu 6 und der Gewinner dort würde dann entsprechend weitergehen, beziehungsweise wenn es unentschieden ausgehen sollte, wäre dort das entsprechende Team besser platziert als die Ravens. Deswegen ist es für die Ravens die Möglichkeit, selbst zu schaffen. Die Steelers müssen hoffen, dass die Browns eine Überraschung schaffen. Wir machen hier die erste kleine Pause und kommen mal zurück und schauen uns die weiteren wichtigen Duelle an, die es auch anstehen, unter anderem in der NFC, wo auch noch einiges zu diskutieren sind. Also bleibt dran, hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Wir haben die AFC North besprochen und auch so ein bisschen die heißeste Division noch in der Playoffs angesprochen, wo es wirklich noch darum geht, wer wird dort am Ende die Division gewinnen. Weil in den anderen Divisions ist das fast relativ klar, denn es gibt noch eine weitere Division, wo es auch heiß hergeht. Und zwar ist es das Spiel zwischen den Indianapolis Colts und den Tennessee Titans. Beide sind mit 9 und 6 momentan da. Beide haben die Chance, in die Playoffs einzuziehen. In dem Spiel heißt es, the winner takes it all. Mit ein bisschen Glück geht sogar noch die Chance auf das First Round Bye, wenn die Texans verlieren sollten, die Patriots und noch die Chargers. Also das wäre wirklich auch noch möglich für sie. Aber mal gucken wir mal drauf. Colts für mich der Favorit in dem Spiel, zumal Fabian, Andrew Luck hat bisher noch kein einziges Spiel in seiner Karriere gegen Titans verloren.
Jo, das ist korrekt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das diese Woche anders aussieht, weil Marcus Mariota wird wahrscheinlich nicht spielen. Der hatte gestern immer noch einen tauben Arm und mein Lieblingsdoktor von Twitter, Doc Chow, 20 Jahre lang NFL-Doktor bei den Chargers, Teamarzt von Philip Rivers. Der macht mittlerweile so viel auf Social Media, hat einen eigenen Podcast und adressiert immer bei Twitter alle möglichen Injuries. Und der sagt, wenn Mariota gestern noch einen tauben Arm hatte und nicht spielen konnte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er Sonntag dabei ist, sehr, sehr, sehr gering. Und wenn du mir sagst, Andrew Luck, ein gut aufgeregtes Coles-Team gegen die Titans mit Blaine Gabbert, die für mich sowieso ein bisschen overrated sind, dann sind für mich da die Coles irgendwie ja, schon der klare Sieger. Wird wahrscheinlich nicht so ein Blowout wie im ersten Spiel. Ist immer schwer, zweimal so krass gegen ein Team zu gewinnen. Wird wahrscheinlich knapperes Ding. Auch diesmal auswärts in Tennessee. Aber sollte Mariota nicht dabei sein, dann sollten die Coles, egal wie, am Ende als Sieger vom Feld gehen.
Genau, das sollten sie eigentlich, da bin ich auch bei dir, schließe ich mich dir auch an. Gerade die Colts haben sich wirklich sehr, sehr stark gezeigt. Für mich so eigentlich das Überraschungsteam der Saison mit 9-6, dass sie dort da stehen. Das ist wirklich eine Riesenleistung, auch von den Coaches natürlich. Frank Reich vorneweg für mich Coach of the Year-Kandidat. Aber da gucken wir dann nächste Woche genau dann drauf, wenn wirklich alle Spiele dann auch im Kasten sind. Trotzdem, ihr habt es angesprochen, ich habe es angesprochen, das Team der Colts ist wirklich eine große Überraschung, sehr, sehr stark gewesen, auch die Defense mit einem guten, mit einer guten Performance über weite Teile der Saison gewesen, Fabian. Am Ende können sie sich wirklich selbst belohnen für eine Saison, womit keiner damit gerechnet hat, dass sie so stark dastehen, am Ende vielleicht mit 10-6.
Ja, das war auch eine meiner Predictions dieses Jahr. Ich habe es ihnen überhaupt nicht zugetraut. Ich glaube, die Starting Secondary hatte in Woche 1 ein Alter steht von 23 Jahren. Andrew Luck kam von dieser schweren Schulterverletzung, wo ich auch gedacht habe, dass er viel länger braucht, um da wieder alle Würfe zu machen. Das war nach Woche 4 oder 5 bereits schon der Fall. Und was halt, sag ich mal, klar, auf einer Seite haben wir Andrew Luck, der mit einer stark aufspielenden Offensive Line ziemlich was vom Brett haut. Aber was für mich auch so ein bisschen, nur so gerade kurz angesprochen, ein großer Punkt ist einfach die Defense, die einfach viel weiter ist, als ja, jeder Experte auf dem ganzen Globus gedacht hat. Darius Leonard, wahrscheinlich Defensive Rookie of the Year. Der Junge ist super in Coverage, der hat einen super Gespür gegen den Run. Defensive Coordinator macht einen super Job. Matt Eberle, der kam von den Cowboys dieses Jahr, habe ich auch überhaupt nicht viel von gehalten, ja, weil ich dachte mir, okay, was soll der jetzt Großartiges reißen, aber der hat echt einen super Job gemacht. Also die Defense reißt wirklich einiges aus dem Feuer und wenn du dann einen Andrew Luck hast, für mich ein Top 4 Quarterback, wenn er gesund ist, ja, das ist, da geht einiges. Und wir sehen mittlerweile, Frank Reich kam von den Eagles, haben viele schon gesagt, ein super starker Transfer von den Colts, aber wird wahrscheinlich seine Zeit brauchen. Ja, und jetzt in diesem, ich will nicht schon wieder Konstrukt sagen, aber es ist ja irgendwo ein Konstrukt, ne? Mit einer solide aufspielenden Defense, die Offense-Line, die richtig stark spielt mit Rookie Quentin Nelson, Andrew Luck in Topform. Ja, da geht einiges und ich denke auch, dass die Colts in den Playoffs vielleicht noch den einen oder anderen Sieg holen werden.
Das kann ich mir auch vorstellen und da haben sie auch dort nichts zu verlieren in den Playoffs, weil sie sind dann auch dort der Außenseiter und das haben bewiesen, dass sie da mit sehr, sehr gut klarkommen. Darius Leonard, nochmal ein Wort dazu. Wenn er am Sonntag 5 Tackles schafft, ist er der erste Rookie seit Luke Kuechly mit mehr als 160 Tackles als Rookie. 9 würden ihm dort zu Kuechly fehlen. Im Moment hat er 155 Kuechly und damals 164 Tackles gehabt. Also eine unglaubliche Zahl. Wirklich richtig, richtig stark, dass dann auch dann solche Leute funktionieren wie den Eric Ebron, den auch schon viele abgeschrieben hatten, den Dontrell Inman, der auch wirklich eine gute Addition war für dieses Team, ist wirklich unglaublich und das ist wirklich ein großer Erfolg der Coaches, des Systems und das machen sie dann auch besser als die Titans, die ja sich irgendwie so durchgemogelt haben, habe ich so das Gefühl. Also sie sind immer wieder mal gut und dann haben sie wirklich so Spiele dabei, wo du einfach nur einen Kopf fasst, was sie dort produzieren. Marcus Mariota, auch Hit und Miss, denn natürlich mit Blaine Gabbert wird es für sich sehr, sehr schwierig, aber muss sagen, Derrick Henry hatte starke letzten Wochen, muss man ehrlich sagen, führt jetzt auch seit Woche 14 die NFL mit 492 Rushing Yards und 7 Touchdowns, also da wird viel Arbeit auf die Defense der Titans zukommen. Der Colts zukommen, denn ich glaube, dann die Titans sollte wirklich Gabbard starten, werden sehr, sehr viel auf den Run lassen, Florian.
Ja, und damit würden sie eigentlich den Colts ziemlich in die Karten spielen. Die Colts haben eine Top-5-Run-Defense. Was ich dieses Jahr bei den Titans was mich ziemlich enttäuscht hat, ist, in der ersten Pressekonferenz vom neuen Coach Mike Vrabel hat er gesagt, dass er ein Analytics-Team engagiert hat und dass wir eine ganz andere Offense sehen werden als im letzten Jahr mit viel Play-Action, mit Gimmicks. Hat das so ein bisschen mit den Rams, glaube ich, verglichen. Ja, und dann kommt Matt LaFleur, der eigentlich unter McVay und Shannon gelernt hat und called in vielen Spielen eigentlich dieselbe Offense wie letztes Jahr unter Mike Mularkey, ziemlich run-heavy. Aber dabei waren die Titans mit die schlechteste Run-Offense auf First Down. Also dann war trotzdem den Ball sehr oft auf First Down gelaufen. Ich glaube, im Schnitt irgendwie 3,1 Yards pro Lauf auf First Down. Das hat viele Drives gekillt. Sehr oft Third and Long gewesen, hinter einer Offensive Line, die in Pass Protection, die ist ja überhaupt nicht gut war. Ja, das hat mich so ziemlich enttäuscht. Ich finde, die Defense hat ein paar Playmaker, aber ist auch irgendwo ein bisschen overrated, haben jetzt diese Woche Joel Casey verloren, den besten D-Liner. Also wenn da wirklich am Sonntag Blaine Gabbert steht, dann muss es irgendwie echt mit dem Teufel zugehen, dass die Colts das nicht irgendwie über die Runde kriegen.
Ja, da gucken wir genau drauf. Ansonsten steht es in der AFC relativ gut aus. Die Patriots müssen auch selbst gewinnen. Sollten sie dort verlieren, würden sie First Round Bye verlieren, wenn die Texans gewinnen sollte in dem Spiel, was die Texans gegen die Jaguars spielen. Das ist mit Sicherheit für sie möglich. Aber auch die Patriots gegen die Jets ist für sie ein möglicher Win. Da sollte man auf jeden Fall drauf achten. Die Chiefs müssen selbst ihre Spiele noch gewinnen gegen die Raiders, um den First Seed behalten zu können. Denn sollten sie verlieren, hätten die Chargers dort die Chance mit dem Sieg gegen die Denver Broncos diesen Platz einzunehmen. Das wäre es dann zu der AFC. Kommen wir zur NFC. Da ist es eigentlich schon relativ settled. Die Saints sind schon Nummer 1 Seed, egal was heute das nächste Woche passiert. Mit 13 und 2 können sie nicht mehr vom ersten Platz verstoßen werden. Das heißt, sie können sogar ein bisschen Spieler schonen gegen die Carolina Panthers. Auf 2 stehen momentan die Los Angeles Rams mit 12 und 3, haben ihre Division schon gewinnen können. Und dann dahinter wird es ein bisschen spannend. Die Bears haben ihre Division schon gewonnen mit 11 und 4. Ebenso wie auch die Cowboys ihre Division gewonnen haben letzte Woche. Mit 9 und 6 stehen sie dort sicher. Und dann geht es um die Plätze 5 und 6. Momentan auf 5 die Seattle Seahawks mit 9 und 6. Und auf Platz 6 die Minnesota Vikings mit 8, 6 und 1. Und sie spielen jetzt am Wochenende gegen die Chicago Bears. Und das ist für sie ein absolut wichtiges Spiel, Fabian. Denn sollten sie verlieren, können es gut also möglich sein, dass sie aus den Playoffs rausfallen.
Ja, genau, denn gleichzeitig spielen die Eagles bei den Redskins. Ich würde jetzt da die Redskins gar nicht mal so unterschätzen, weil die Eagles immer noch in ihrer Secondary herumkränkeln. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn das gar nicht so eine ganz eindeutige Sache wird, wobei man natürlich davon ausgehen muss, dass sich die Eagles irgendwie gegen die Redskins durchsetzen und wenn dann gleichzeitig die Vikings verlieren, dann schuppdiwupps, sind die Eagles auf Platz 6. Was aber jetzt bei dem Spiel Bears gegen Vikings interessant ist, die Bears können noch auf Platz 2 gehen, falls die Rams gegen die Niners zu Hause verlieren sollten, was auch eher unwahrscheinlich ist. Klar willst du als Team, so denke ich mal, für die Bye-Week spielen und dann erst in der zweiten Runde mit dem Heimspiel in die Playoffs starten. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt, die Spiele sind da parallel, und wenn man sieht, dass die Rams jetzt früh gegen die Niners führen, würde es mich jetzt auch nicht wundern, wenn die Bears schon mal anfangen, mit dem Gameplay ein bisschen Vanilla zu werden, wie man so schön sagt. Ne? Nichts mehr Tolles zu callen. Vielleicht auch mal einen Khalil Mack unternehmen. Vielleicht mal Chase Daniel reintun für Trubisky. Denn man muss sich ja aus Bears-Sicht auch fragen, wenn sie auf Platz 3 landen, haben sie nächste Woche das Heimspiel. Dann haben sie es praktisch selbst in der Hand. Spielen sie gegen die Vikings, wenn sie gegen die Vikings verlieren. Oder spielen sie gegen die Eagles. Kirk Cousins mit den Vikings, ein Dome-Team, auswärts bei den Bears, wahrscheinlich Temperaturen um den Gefrierpunkt. Kirk Cousins ist ja bekanntlich immer am Choken, wenn es gegen gute Teams geht. Das wäre für die Bears, finde ich, schon ein ziemlich gutes Matchup, anstatt jetzt die Eagles zu nehmen. Ne? Doug Peterson war jahrelang mit Matt Nagy in einem Coaching-Staff. Die beiden kennen sich schon, die Eagles. Die haben momentan außergewöhnlichen Motivationsschub mit Nick Foles, wo das ganze Stadion da schon wieder die ganzen Skimasken ausgepackt hat. Ich glaube, aus Bears-Sicht wird man die Vikings zu Hause doch lieber nehmen. Ja, so ein schönes Dome-Team mit Kirk Cousins als den amtierenden Super Bowl-Champion. Deswegen ist das Spiel ziemlich interessant, um einfach mal zu sehen, was machen die Bears während des Spiels, wenn sie sehen, oh, die Rams gewinnen sowieso gegen die Niners.
Genau. ist interessant, mit Sicherheit zu beobachten, haben wir dann auch genau das Auge drauf. Die Vikings, die müssen wirklich dieses Spiel gewinnen. Für sie letzte Woche war es ein ganz komisches Spiel, irgendwie gar nicht drin gewesen. In der ersten Halbzeit gegen die Lions, dann die Hail Mary hinten raus und das wäre irgendwie so der Wachküsse dann für sie gewesen, dass sie sich dann noch besser präsentieren konnten. Da bin ich auch ganz ehrlich, Fabian, die Vikings, ja, die sind irgendwie nichts Halbes und nicht Ganzes. Sie haben gute Ansätze gezeigt dann teilweise, hatten zwar wirklich große Probleme in die Saison reinzufitten, aber dann als so nach und nach Spieler so gefunden sind, dass sie auch besser eingespielt haben, ging es dann ein bisschen besser, aber trotzdem, also da habe ich eigentlich auch aufgrund des Personals mehr erwartet als am Ende dann vielleicht ein 9-6-1.
Ja, das große Problem, was die Vikings halt einfach nicht angegangen sind, war die Offensive Line. Vor der Saison, klar, man hat als OC John DeFilippo geholt, hat auf den große Stücke gehalten, habe ich eigentlich auch. Denn wenn man einen Coordinator oder einen Quarterbacks-Coach in dem Fall von einem Super Bowl-Champion holt, der super Arbeit mit Carson Wentz geleistet hat, dann denkt man ja, dass der irgendwie positiven Schub bringt. Das Problem aber, dass die Vikings ihre O-Line nicht verbessert haben. Die O-Line, die war auf dem Papier eine der absolut schlechtesten der ganzen Liga in Woche 1. Dann haben sie einfach Kirk Cousins dahingestellt für 84 Millionen garantiert und dachten, komm, das muss jetzt reichen, ne? Kirk Cousins wird schon richten. So, und John DeFilippo hat auch gemerkt, dass die O-Line schlecht ist, ist dann in den vielen Spielen ziemlich pass-heavy gegangen, was ja auch irgendwo richtig ist. Wenn ich Adam Thielen und Stephon Diggs habe und einen teuren Quarterback, dann muss ich ja irgendwie mein Passing-Game ins Rollen kriegen. Und Problem aber, dass Mike Zimmer ein One-Game-Fetischist ist, der will lieber mit einem sehr ausbalancierten Run-Game und einer starken Defense-Spieler gewinnen. Das hat sich immer, sag ich mal, gegeneinander verhakt. Ja, bis dann DeFilippo nach dem Seahawks-Spiel gefeuert worden ist. Was aber irgendwie für mich immer noch kurios ist. Denn klar, er hat jetzt nicht so die kreativste Offense gecallt, auch viel zu wenig Play-Action meiner Meinung nach. Aber ich glaube einfach, dass das mit Mike Zimmer nicht so ganz gepasst hat. Und jetzt haben sie Kevin Stefanski wie sagt man, hochgezogen zum OC gemacht. Jetzt haben sie zwei Spiele gewonnen. Im ersten Spiel gegen ihn eine sehr schlechte Dolphins-Defense, total run-heavy gewesen, haben den Lauf etabliert, wie man so schön sagt. War aber gegen eine ziemlich schlechte Defense relativ einfach. Kirk Cousins hat ein gutes Spiel. Jetzt haben sie gegen die Lions gespielt. Die Lions haben seit Woche 8, als sie Damon Harrison zu sich getradet haben als Nose-Tackle, haben die Lions eine zweitbeste Run-Defense gehabt. Auch besonders die zweitbeste Run-Defense, was Efficiency angeht, auf frühen Downs. So, und dann konnten die Vikings nicht so einfach am Anfang laufen. Ich habe das Spiel nicht ganz gesehen, nur so ein bisschen halb, hatte das aber so in Erinnerung. Und so dann hinten raus, ja, ging auch, wie gesagt, ein schlechtes Lions-Team, haben sie hinten raus sich dann noch klar durchgesetzt. Aber insgesamt muss man schon sagen, dass die größten Probleme einfach darin waren, dass die O-Line nicht gut gehalten hat. Kirk Cousins hat, glaube ich, die meisten Turnovers aller Quarterbacks der ganzen Liga diese Saison fabriziert, weil er auch sehr oft unter Druck stand, auch öfter mal gefumbled hat gegen Edge Rush. Und da somit musste man eigentlich schon vor der Saison davon ausgehen, dass es nicht wieder so ein einfaches, ich glaube 13-3 war es letztes Jahr oder 12-4 wird. Ja, und somit die Defense hat auch manchmal nicht am Anfang nicht ihre alte Leistung abgerufen, wurde erst jetzt gegen zum Ende der Saison richtig stark. Ja, und wenn man dann einen überbezahlten Quarterback hat hinter einer schlechten O-Line, der einige Turnover produziert, dann darf man sich am Ende nicht wundern, wenn man nur entweder 8-7-1 oder 9-6-1 da steht.
Das stimmt, da hast du auf jeden Fall die Profilfelder der Vikings angesprochen. Gucken wir dann mal, ob sie es oder das trotzdem schaffen können, in die Playoffs einzuziehen. Wie gesagt, Sieg muss dort sein, denn ansonsten kommen die Eagles dann noch rein, die ich eigentlich schon totgesagt hatte, aber totgesagt leben ja bekanntlich länger. Mit Nick Foles hat man irgendwie so ein bisschen seine Magie aus letzten Saison zurückgefunden. Fabian, das ist für mich wirklich schon so ein kleines Mysterium, dass die Eagles sich wirklich so reinfighten wieder mit dem Quarterback, der wieder ihr Backup ist und der wirklich ja auch gut spielt. Das muss man ja auch sagen, das darf man ja ihm gar nicht abstreiten, aber es ist trotzdem ja absolut verwunderlich wieder, dass sie jetzt vielleicht sogar noch in den Playoffs reinkommen können.
Ja, absolut. Das ist irgendwie reine Magie. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Carson Wentz auf lange Sicht der bessere Quarterback ist als Carson Wentz, als Nick Foles und auch die Zukunft der Eagles. Da habe ich gar keinen Zweifel dran. Aber wenn Nick Foles reinkommt, ich weiß nicht, meine Theorie ist so ein bisschen, dass Doug Peterson mit Foles kreativer wird. vielleicht, dass er sich noch mehr reinhängt, noch einen besseren Gameplan bastelt, noch mehr sich auf Plays fokussiert, die speziell Nick Foles besser ausführen kann. Und was ein großer Unterschied ist zu Wentz und Foles dieses Jahr, ist das Deep Passing Game. Foles ist in den 5 Spielen jetzt, hat einen unheimlichen Vorsprung bei tiefen Pässen. Ich glaube, Carson Wentz, ich hab's gerade nicht mehr vor Augen, hat irgendwie schon die Saison 7 oder 8 Interceptions bei tiefen Pässen geworfen. Und bei Foles scheinen die Dinger irgendwie andauernd anzukommen, wie auch jetzt gegen die Texans schon wieder. Dann Third Down, Fourth Down gegen die Texans, 14 von 15 Pässe angebracht. Sowas habe ich selten erlebt. Also ich glaube nicht, dass Foles der beste Quarterback ist, aber irgendwie scheint es momentan in dieser Situation mit dem vorhandenen Personal irgendwie mit Foles besser zu klappen. Und wenn sie in die Playoffs kommen, erste Runde in Chicago wäre dann meiner Meinung nach aber trotzdem Schicht im Schacht. Aber wäre natürlich irgendwie so ein kleines Märchen, wenn sie es wieder schaffen würden.
Ja, das wäre auf jeden Fall ein Märchen und da würden die Hundemasken wahrscheinlich wieder rauskommen, weil dann wäre man auch heute in den Playoffs der große Underdog. Ja, mal gucken, wir sind gespannt, es sind noch heiße Spiele, die uns dieses Wochenende erwarten. Natürlich geht es aber auch um unter anderem die Order in der Draft und da können die New York Jets sogar noch mit ein bisschen Glück ja den First Overall Pick bekommen. Sie müssen da nur verlieren gegen die Patriots, was jetzt nicht unbedingt unrealistisch ist, aber sie müssen halt hoffen, dass die Arizona Cardinals gegen die Seattle Seahawks gewinnen, bei den Seattle Seahawks, und dass die San Francisco 49ers bei den Rams gewinnen. Und das ist etwas schwierig, kann mit Sicherheit passieren in der NFL. Wir haben gesehen, ist einiges möglich, einige überraschende Ergebnisse gab es in den letzten Wochen und Monaten. Also von daher ist nicht ganz unmöglich, aber die Chancen sind auch wirklich sehr, sehr gering, dass die Jets dort diesen First Overall Pick bekommen können. Aber die Jets sind auch gleich noch Thema, denn wir sind noch nicht am Ende unserer Sendung, sondern kommen jetzt nochmal auf den Black Monday zu sprechen. Der ist ja immer bekanntlich am Montag des letzten Spieltages und da geht es immer um die Coaches, die dann eventuell ihren Stuhl räumen müssen und da gucken wir natürlich drauf, wer ist Favorit, dass er seinen Stuhl verlassen muss, dass er entsprechend sich ein neues Team suchen muss. Also bleibt dran hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Barthold.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Und wir sind wieder zurück bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ich hab's gesagt, am Montag ist der Black Monday. Davor haben viele Trainer in der NFL Angst, weil sie um ihren Job dort fürchten müssen. Und es gibt ja schon zwei Coaches, die definitiv nächste Saison nicht mehr coachen, beziehungsweise überhaupt schon gerade nicht mehr coachen. Hugh Jackson, der ja bei den Browns entlassen wurde, aber da wieder bei den Bengals untergekommen ist. Und Mike McCarthy, der entlassen wurde von den Green Bay Packers. War übrigens mein Dark Horse vor der Saison, dass er die Saison nicht überlegt. Also von daher kann ich mir da einen virtuellen Schulterklopfer schon mal geben. Kommen wir auf die Kandidaten, Fabian. Es gibt einige, die dort heiß gehandelt werden. Unter anderem den Hugh Jackson, den Dirk Koetter, den Ted Bowles. Wer ist denn für dich der heißeste Stuhl momentan? Welches Teams?
Der absolut heißeste Stuhl ist für mich Dirk Koetter. Also da könnte ich mir wirklich sehr gut vorstellen, dass die Bucks da im Coaching-Staff eine Generalüberholung machen am Montag. Dann, wen haben wir noch? Todd Bowles, New York Jets, ist für mich ein heißer Kandidat. Und vielleicht sogar noch heißer als Dirk Koetter ist für mich Vance Joseph bei den Broncos. Das wären für mich meine Top 3, die am Montag gehen.
Ja, ich würde sogar bei allen drei zustimmen. Gerade Vance Joseph, man wollte irgendwie den Turnaround schaffen, hat es aber nicht so ganz hingekriegt, hat jetzt so einen oder anderen guten Spieler ja mit dabei, aber trotzdem, die Saison ist für sie ja sehr, sehr unbefriedigend zu Ende gegangen, wieder wohl unter 500, also ich glaube nicht, dass sie dann nochmal in die Nähe davon kommen werden und das ist dann natürlich auch, wenn man ganz ehrlich ist, dann auch zu wenig für die Ansprüche und zumal man auch einfach das Problem nicht hingekriegt hat, den Quarterback zu lösen, weil Case Keenum ist solide, ist aber halt Case Keenum, wie in seiner Saison gewesen, seine Karriere bisher gewesen ist. Und da hat man sich mehr erhofft, aber man sieht einfach, dass die Hoffnungen dort einfach ja nicht die richtigen waren.
Ja, absolut. Einerseits großer Part John Elway für mich, der außer Peyton Manning bisher selbst als Quarterback, als ehemaliger Quarterback, die Position überhaupt nicht hinbekommen hat. War auch für mich so ein bisschen unverständlich. Im Draft hatte er die Chance, Josh Rosen zu ziehen. Er hatte sogar die Chance, Josh Allen zu ziehen. Ob man ihn für einen guten Quarterback der Zukunft hält, sei dahingestellt. Aber John Elway hätte halt 2 bis 3 Rookie-Quarterbacks ziehen können, die mittlerweile alle 3 zumindest etablierte Starter in ihren Teams sind. Man guckt sich einfach mal nur nach Buffalo an. Josh Allen macht zwar mehr mit seinen Beinen als mit seinem Arm, aber die Bills sind, die haben einen Sieg weniger als die Broncos. Ja, und John Elway hat sich einfach gedacht, ich setze auf Case Keenum für 20 Millionen im Jahr und draften lieber einen weiteren Edge-Rusher, anstatt einen Quarterback der Zukunft zu nehmen. Und dazu Vance Joseph, ein Jahr lang Defensive Coordinator in Miami gewesen, kriegt sofort einen Head-Coaching-Job. Das passt irgendwie alles nicht zusammen. Ja, und die Quittung haben sie dieses Jahr auf jeden Fall bekommen. Allein 2 knappe Niederlagen gehen voll auf Vance Josephs Kappe, als er gegen die Texans und gegen die Browns ziemlich fragwürdige Entscheidungen hatte bei Fourth Downs und im Clock-Management.
Ja, ich sehe ihn dort auch wirklich auf dem absteigenden Ast. Der wird wahrscheinlich den Motor nicht überlegen. Zwei andere, du hast angesprochen, Dirk Koetter, Ted Bowles. Bei Dirk Koetter, denke ich, ist auch so ein bisschen mit die Frage verbunden, wie es auch weitergehen soll mit Jameis Winston, weil man hat ihn ja geholt, weil er ja sein ehemaliger OC war, hat gesagt, okay, du solltest jetzt hier machen, du sollst ihn entwickeln. Und wenn wir ganz ehrlich sind, Jameis Winston hat sich nicht in die Richtung entwickelt, die man haben wollte aus Bucks Sicht. Für mich ist er auch nicht ein Kandidat, dass man mit ihm verlängert nach dem Abschluss seines Rookie-Kontrakts. Und deswegen ist es dort eigentlich die richtige Entscheidung, jetzt zu gucken, okay, was machen wir jetzt? Der neue Coach soll dann mit Sicherheit auch Jameis Winston beobachten, genau. Und da ist dann auch für mich die richtige Entscheidung, weil so wie es im Moment ist, können sie die Buccaneers nicht weitermachen, weil Qualität ist definitiv vorhanden. Starkes Right-Receiver-Court, defensiv, ist auch gerade die Front 7 so gar nicht ganz okay, auch wenn da noch Luft nach oben ist, aber man hat einfach genug Probleme, mit dem angehen muss und Coaching mit Sicherheit eins davon.
Ja, absolut. Ich halte von der Kurt eigentlich. Ist halt die Frage, Todd Monken, der Offensive Coordinator, früher bei Southern Miss schon im College guten Job gemacht, der ist für mich so ein bisschen so der Bugstar der Saison, weil die Offense, die ist gar nicht schlecht. Und auch Jameis Winston war ja überhaupt nicht schlecht dieses Jahr, wenn man mal auch so auf Efficiency-Matrix guckt, ne, wie das Total QBR, was für mich ein gutes Metric ist, oder ist Expected Points Added, dann ist Jameis Winston überall Top 10 diese Saison. Er hatte ein grauenhaftes Spiel bei den bei den Bengals mit 4 Interceptions, wo er gebencht wurde. Aber abseits davon hat er eine ziemlich solide Saison gespielt. Zum Beispiel für mich die Saison Jameis Winston ganz klar besserer Quarterback als Kirk Cousins zum Beispiel. Da kommt es halt jetzt drauf an, nimmt man die ganzen Fumbles und Interceptions, die halt manchmal gegen ihn spielen, und auch seine Off-Field-Issues, und sagt, man trennt sich von Winston, oder man sagt, komm, wir holen jetzt einen neuen Coach, vielleicht befördern wir sogar Todd Monken, oder wir holen halt jetzt einen komplett neuen Offensivcoach und Start mit Winston in die Zukunft. Ne? Wie du sagst, der Receiving Corps steht, 2 geniale Tight Ends, Mike Evans, Mike Adams, Adam Humphries, Chris Godwin, der Receiving Corps steht, vielleicht noch ein bisschen die O-Line upgraden. Dann hat man dann nächste Saison auf dem Papier sofort eine Top-10-Offense und dann muss man sich um die Defense kümmern. Also ich denke, Stand jetzt, ja zu Jameis Winston, nein zu Dirk Koetter. Das wäre so meine Prognose.
Okay, gut, da gucken wir dann genau drauf und werden noch am Montag dann entsprechend schlauer sein, beziehungsweise dann vielleicht sogar erst dann am Dienstag, je nachdem, wann noch die Entlassung verkündet wird bei den Buccaneers. Kommen wir aus dem Weiteren, den du angesprochen hast, Todd Bowles bei den New York Jets. Ich finde jetzt, das letzte Spiel war sehr gut, gerade von Sam Darnold, der hat wirklich einen guten Schritt nach vorne gemacht, das hat man ihm anerkennen können, aber Defensive Coach und Rookie Quarterback haben wir gesehen, das funktioniert jetzt nicht so gut, und wenn man auch gerade auf die Entwicklung guckt von dem Jared Goff, aber auch von dem Mitch Trubisky mit Offensive-Minded Head Coaches, das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert, und man muss auch ganz ehrlich sein, Ted Bowles hat auch die Defensive jetzt nicht so weiterentwickelt, wie man sich eigentlich hätte vorstellt bei den Jets.
Ja, und als Jets-Fan kann ich dir dann nur absolut zustimmen. Ich halte nicht viel von Todd Bowles, habe es noch nie getan. das erste Jahr mit Ryan Fitzpatrick und den ganzen Veteranen, da hat man einfach ein Sketchle gespielt. Aber danach kam von Bowles einfach nicht mehr viel und Todd Bowles ist halt ein Defensive Coordinator, das merkt man halt. Und ich finde, abgesehen von diesen uralt eingesessenen wie Bill Belichick, sollte man halt in 2018 nicht unbedingt mehr einen Defensive Coordinator mit ein paar Jahren Erfahrung als Head Coach installieren, besonders nicht mit Rookie Quarterbacks, wie du es schon sagst. Todd Bowles hat halt, du siehst halt bei seinen ganzen Coaching-In-Game-Decisions, dass er halt ein verhaltener Defense-Coach ist und wenig Gespür für Game-Script, für Clock-Management etc. hat. Allein zwei Spiele gegen die Titans hat er am Ende eine Strafe angenommen, wo Mike Rabel ihn einfach komplett verarscht hat. Und durch diese Strafe hätte er die nicht angenommen, wären die Jets mindestens in die Overtime gegangen. So haben sie dann noch verloren gegen die Titans, der jetzt am Sonntag gegen die Packers wieder sehr fragwürdiger Drive am Ende. Sam Darnold hatte ein mega krasses Spiel gehabt. Der hat die Packers Secondary wirklich von vorne bis hinten vernascht. Hatte knapp 10 Yards pro Versuch am Ende des vierten Viertels. Das Run-Game hat überhaupt nicht funktioniert. Das war bei 2,3 Yards pro Lauf. Und dann auf dem entscheidenden Drive, First and 20, kommt ein Run. Ja, wo es einfach nur darum ging, die Zeit runterlaufen zu lassen, kommt ein Run für minus 3 Yards. Dann Second und 23, wieder ein Run für 4 Yards. Das heißt, dein Quarterback macht das Spiel seiner jungen Karriere und auf dem entscheidenden Drive vertraust du deinem Run-Game, was knappe 2,3 Yards pro Lauf geschafft hat. Und das zeigt mir halt einfach, dass dieser Coaching-Staff überhaupt kein Gefühl und kein Gespür für Football in 2018 hat. Mag jetzt vielleicht hart klingen, aber für mich ist Todd Bowles, wenn es nach mir ging, ist er am Montag Geschichte. Das hat er jetzt einfach mit zu vielen schlecht gecoachten Spielen in der letzten Vergangenheit bewiesen. Und ich wünsche mir Sam Darnold einen offensiven Coach, der ihn wirklich die Offense weiter nach vorne bringt.
Ja, bin ich auch sehr gespannt. Würde ich auch sehr begrüßen, weil Sam Darnold ist ein guter Quarterback und da ja auch in der Division irgendwann ein Tom Brady in Karriereende gehen wird, sollten jetzt die Jets alles dafür sorgen, dass sie dann in vielleicht 2 Jahren, so wenn ich es richtig gehört habe, von Tom Brady bereit sind, um dann den Kampf um die Division-Krone anzunehmen. Gucken wir dann drauf. Ansonsten gibt es so 2, 3 Namen, die ich noch auf der Liste habe, die so ein bisschen diskutiert werden, ob es am Ende passiert, muss man dann wirklich mal auch genau abgucken. Es ist Adam Gase, ist dort mit dabei, dann habe ich dort auch noch mit auf der Liste den Coach von den Arizona Cardinals mit Steve Wilks, der so ein bisschen auch momentan diskutiert wird, und Marvin Lewis bei den Cincinnati Bengals, wir hatten schon kurz gesprochen, die Bengals aus dem Team, was so nicht halbes, nichts Ganzes ist. Wen von den drei siehst du am ehesten am Dienstag ohne Job?
So, du hast gesagt, Steve Wilks, Marvin Lewis und Adam Gase. Also, Adam Gase kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil dafür hat er nicht zu viel auf gut Deutsch Mist gebaut. Er hat ja immer jetzt letztes Jahr mit Jay Cutler und Matt Moore etc., dieses Jahr teilweise mit Brock Osweiler trotzdem wieder zu einem halbwegs passablen Rekord geschafft. Und da gehört schon vernünftiges Coaching zu, meiner Meinung nach. Adam Gase würde ich da erstmal noch einen Freifahrtschein geben. Aber bei den Bengals, Marvin Lewis, wenn sie ihn feuern, wäre es für mich 5 Jahre zu spät. Und Steve Wilks ist so die Frage. Ne? Steve Wilks scheint ein Players-Coach zu sein. Das hört man so aus den Kommentaren von Spielern und auch jetzt von Charles Tillman wieder raus. Aber ist halt wieder das gleiche Spiel. Ne? Du holst einen Rookie-Quarterback, der die Zukunft deiner Franchise sein soll. Und dann holst du als Headcoach jemanden, der ein Jahr lang Defensive Coordinator war. Das passt für mich halt nicht. Und das hat man auch wieder dieses Jahr bewiesen. Steve Wilks hat Mike McCoy geholt, hat gesagt, er will unbedingt viel den Ball laufen. Aber die Cardinals hatten keine O-Line dafür. Ja, haben sie trotzdem den Ball versucht durch Mauern zu rennen. Hat nicht geklappt. Und deswegen hatte Josh Rosen schon am Anfang und auch Sam Bradford immer wieder ein schweres Spiel, und das so, da kennt man halt so ähnlich wie Todd Bowles, das passt halt einfach nicht in 2018. Marvin Lewis scheint irgendwie, ich weiß nicht, ob er gegen irgendeinen Owner was in der Hand hat oder so, deswegen würde ich da bei deinen dreien eher auf Steve Wilks
Allgemein, ich bin auch, glaube ich, eher dabei, der die allgemeine um diese Situation um die Cardinals, das ist wirklich sehr, sehr kurios. Ich glaube auch, Steve Keim kann auch jemand sein, der dann auch auf dem Hot Seat sitzt und der vielleicht auch seinen Stuhl räumen muss, weil es gab ja schon viele auch bevor die Saison los, was ihn nicht im guten Licht hat erscheinen lassen. Also gucken wir dort genau noch, was dann der Owner bei den Cardinals genau vorhat. Jemand, den ich persönlich auch, wenn ich Owner wäre von dem Team, würde ich sofort feuern. Ich würde auch den ganzen Coaching-Staff rausschmeißen. Meine Meinung, Doug Marrone von den Jacksonville Jaguars. Wir haben es schon mehrfach auch hier in diesem Podcast auch gehabt, in den letzten Wochen und Monaten, jetzt letzten zwei der Folgen nicht mehr. Aber Doug Marrone hält, glaube ich, die Jacksonville Jaguars eher zurück, als dass sie nach vorne bringt. Wobei auch das andere Coaching-Staff mit Sicherheit nicht gut ist. Trotzdem, ich finde, da muss jetzt einfach nach so einer schlechten Saison einfach mal ein großer Wechsel im Coaching-Staff und auch im Front Office passieren.
Ja, würde ich abgeneigt. Wobei die Jaguars, ich finde, durch Coughlin schon halt sehr strukturelle Probleme haben. Ne? Vor der Saison haben sie an 27 gepickt, du hättest Lamar Jackson holen können und dann mit einer starken Defense, so wie die Ravens es jetzt machen, versuchen, Spiele zu gewinnen. Nein, es musste unbedingt Blake Bortles wieder sein. Und dann waren, obwohl ich dir im Großen und Ganzen zustimme, halt irgendwo, finde ich, Doug Marrone auch die Hände gebunden. Von daher, ich könnte es mir gut vorstellen, dass die Jaguars mal sagen, jetzt wieder ein Schnitt. Vielleicht sagt auch Tom Coughlin, er macht jetzt den Coach. Kann ja auch sein. Wenn ich jetzt noch mal so als Außenseiterkandidat in die Runde werfen würde, wäre Ron Rivera von den Panthers. Einmal einfach, weil dass ich nicht glaube, dass er noch so den größten Rückhalt hat. Die Panthers haben jetzt einen neuen Owner, David Tepper. David Tepper hat ja schon gesagt, dass er strukturell einiges verändern möchte in der Offseason. Zum Beispiel mehr Analytics, ein Analytics-Department installieren. Und David Tepper hat halt zu Ron Rivera überhaupt keine wirkliche Beziehung vorher gehabt. Von daher würde ich mich überhaupt nicht wundern. Ich glaube, Ron Rivera wurde sogar der Vertrag verlängert dieses Jahr oder vor der Saison, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, da könnte ich mir vorstellen, dass auch da David Tepper vielleicht mal durchgreift und sagt, ich will jetzt einfach mal auch mal im Coaching-Staff einen kompletten Wechsel haben.
Ja, das ist auch jemand, der gehandelt wird, da bin ich auch bei dir. Und der hat dieses Jahr eine Vertrag verlängert im Anfang Januar für 2 Jahre dort bis 2020. Mhm, und ja, okay. Auch gerade halt dieses Thema mit dem neuen Owner, das kann mit Sicherheit etwas sein, was man genau beobachten wird. Ansonsten, eigentlich haben wir alle wichtigen Personalien, die dort anstehen könnten, besprochen. Es gibt den einen oder anderen, der vielleicht so ein bisschen Dark Horse ist, aber die sehe ich da nicht so momentan auch gerade.
Ich habe nur einen Dark Horse, eine Frage an dich. Was mit Matt Patricia?
Puh. Eine also, sehr, sehr gute Frage.
Gestern kamen Berichte raus, dass er bei sehr vielen eigenen Team-Meetings ständig zu spät kommen würde. Ich weiß nicht, in welcher Art und Weise das irgendwie was dazu beitragen könnte, aber ich sag mal, die Lions haben ja jetzt mit 5-10, ja, sind ja wahrscheinlich nach, ich glaube, 9-7 letztes Jahr auch irgendwie weit unter den Erwartungen geblieben. Klar, auch ein paar Injuries in der Offense. Aber sicherlich auch kein einfacher Charakter, der Patricia.
Ja, genau, gerade auch, weil er ja die Mentalität, die es ja bei den Patriots gibt, ne, work hard und so weiter, dass er das auch da einzeln wollte und auch bei den Spielern jetzt nicht unbedingt auf Gegenliebe gestoßen ist, ist mit Sicherheit etwas, was man vielleicht dann doch als Dark Horse beachten sollte, aber normalerweise ja so Rookie-Coaches gibt man ja gerne mal 2 Jahre und nicht, dass sie so vor dem ersten Jahr rausgucken. Mhm. Also wie gesagt, schauen wir mal mit Patricia und auch mit Steve Wilks, wie die beiden diesen Montag dann überleben können. Ich bin dann wirklich sehr, sehr gespannt drauf, aber wie zum Beispiel der Kollege Patrick immer wieder betont, Mike Tomlin, ich sehe ihn nicht auf der Straße am Montag, da bin ich ganz ehrlich zu. Vielleicht, wenn es wirklich ein absolut komisches Spiel werden sollte, gegen die Bengals, kann man vielleicht drüber reden, aber das sehe ich momentan noch nicht, dass er dort sich ein neues Team suchen muss. Das ist ganz klar meine Meinung. Ich denke, Fabian, bist du einmal bei mir dabei.
Ja, ich würde ja gerne mal einen neuen Coach bei den Steelers sehen, aber ich denke auch nicht, dass wir das diese Saison sehen werden. Mike Tomlin für mich in den letzten Jahren, also ich finde ja so, er hat diesen Super Bowl Credit in den letzten Jahren mit vielen schwachen Gameplans in den Playoffs komplett verspielt, aber irgendwie scheinen die Steelers da die Rooneys noch irgendwie an ihm festzuhalten. Ich stimme dazu, ich Ich würde es gerne mal sehen, dass die Steelers mal einen neuen Coaching-Staff kriegen, aber ich glaube auch nicht dran.
Ja, da bin ich auch gespannt, aber wie gesagt, ich glaube dies nicht dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr, wenn es eh nicht schlecht werden sollte wie dieses Jahr, wenn sie wirklich an den Playoffs verpassen sollten, gucken wir mal dann genau drauf. Was ich übrigens nicht hoffe, dass wir dann irgendwann Chuck Pagano zurück in der Liga sehen, der war jetzt bei Interviews bei den Green Bay Packers und ganz ehrlich, liebe Green Bay Packers, wenn ihr den holt, dann macht ihr einen noch größeren Fehler, als so lange Mike McCarthy festzuhalten. Also, bitte tut es bitte nicht. Und deswegen gucken wir dann drauf am Montag, wer dort entlassen wird. Natürlich können wir uns auch folgen. Wir werden es über Twitter entsprechend verfolgen. @interceptionft könnt ihr dann mit dabei sein und dann über die neuesten Entwicklungen auf dem Trainermarkt in der NFL auf Laufenden bleiben und natürlich auch über andere Themen rund um die NFL können und dort mit uns in Kontakt treten. Natürlich, da gucken wir natürlich genau drauf und natürlich auch mit uns sprechen über Fantasy Football, weil da ist ja die Saison auch schon jetzt beendet. Da gibt es auch nur noch darum, jetzt zu gucken, wer dann auch mit dabei ist und dann schon gucken für nächsten Jahr, was man da besser machen kann, wo man ein bisschen arbeiten kann. Ansonsten natürlich freuen wir uns über jede Rezension, über bei iTunes, am liebsten natürlich 5 Sterne, aber gerne konstruktive Kritik, was kann man besser machen, was wollt ihr mal gerne hören, dann gucken wir jetzt, was am Sonntag abgeht, welche Spiele dann dort wirklich entscheidend sein werden, wie dann am Ende das Seeding aussehen wird und wenn am Dienstag die Coaches, wer die Hot Seat überstehen wird, wer dort am Dienstag noch Trainer sein wird und dann nächste Woche dazu mehr hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception. Touchdown. Der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Nach 5 Jahren harter Arbeit und viel Schweiß und Tränen haben wir uns im Jahr 2018 endlich selbst gefunden. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018.
Das ist einfach nur Wahnsinn.
Gemeinsam mit euch freuen wir uns auf ein spannendes und sportliches 2019. Danke, dass ihr alle dabei seid. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.